The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 20. Mai. So klingt die chinesische Nationalhymne. Die letzten paar Tage standen ganz im Zeichen dieser Hymne und ganz im Zeichen Chinas. Erst Trump.
Nun reist Russlands Präsident Putin zu einem zweitägigen Staatsbesuch nach China.
Medien auf der ganzen Welt, hier die Tagesschau, blicken auf das Reich der Mitte. Trump lobte seinen eigenen Besuch, tja, wie gewohnt, überschwänglich.
These are the most beautiful roses anyone's ever seen.
Die Rosen, so schön wie nirgends sonst. Im Garten der kommunistischen Führung, da hat Trump sie gesehen, direkt gegenüber der verbotenen Stadt. Der Empfang, unvergleichlich, Präsident Xi, für Trump ein Freund.
This is a great honor. It was a fantastic day. And in particular, I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome, and it really was a magnificent welcome like none other.
Trump wurde in der Tat mit viel Pomp empfangen. Jubelnde Kinder mit Blumen, militärische Ehren in der großen Halle des Volkes, ein ausladendes, ein üppiges Staatsbankett. Die Sprache von Xi blieb dennoch verhalten. Verhaltener jedenfalls als die von Trump von Freundschaft war hier keine Rede. Man wolle Partner statt Rivale der USA sein, immerhin. Es ging natürlich vor allem um Wirtschaft. Trump war ja mit der Elite der Tech-Bosse aus dem Silicon Valley gekommen. Man wollte Deals weg, endlich von diesem Handelsdefizit mit China. Um Taiwan ging es natürlich auch. Die USA wollen sich nicht einmischen, das hat Trump versprochen. Den Chinesen ist das besonders wichtig. Putins Besuch war weniger prunkvoll oder ist weniger prunkvoll, denn er ist ja noch immer in Peking. Der Mann geht in Peking ohnehin seit längerem schon ein und aus. Schon im Vorfeld gab es warme Worte für das rote China.
Regulärer Abmen взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне.
Putin sagt, liebe chinesische Freunde, ich begrüße euch, ich freue mich erneut auf Einladung meines langjährigen guten Freundes, des Vorsitzenden der Volksrepublik China, Xi Jinping, Peking zu besuchen. Xi erwiderte die Worte genauso warm, Freunde unter sich.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt.
Man ist vereint in der gemeinsamen Abneigung gegen, tja, gegen die Vormacht der USA und in der Abneigung liberaler Demokratien, Autokraten in Peking unter sich.
Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt.
Welche Bedeutung aber haben diese beiden Besuche jetzt eigentlich für die USA, für Russland, für China, für uns? Ich habe heute Morgen Professor Ebert Sandschneider angerufen, Politikwissenschaftler mit China-Schwerpunkt. Ich will von ihm jetzt wissen, wie, Herr Sandschneider, bewertet Peking den Trump-Besuch?
Für Xi Jinping war das ein großer symbolischer Erfolg, der gezeigt hat, dass China mittlerweile mit den Vereinigten Staaten auf Augenhöhe steht. Politisch zumindest, wirtschaftlich noch nicht ganz, militärisch auch noch nicht, aber auf jeden Fall ist die Eigensicht Chinas die, wir sind auf Augenhöhe mit der westlichen Führungsmacht.
Und der US-Präsident, ist denn Trump mit tollen Wirtschaftsdeals nach Hause gefahren wie geplant oder doch eher mit leeren Händen?
Noch sind die Hände leer, weil die Chinesen keine definitiven Zusagen gemacht haben. Weder für die berühmten 200 Boeing-Maschinen noch für landwirtschaftliche Produkte. Das Entscheidende aber war, dass Donald Trump aus chinesischer Sicht zumindest seine konfrontatorische Haltung aufgegeben hat und zugunsten von Deals darauf verzichtet, China weiter mit Sanktionen zu überziehen, wenn sie etwa an Hochtechnologie, an Chips, an Halbleiter und Ähnliches mehr denken.
Und Putin, Herr Sandschneider, der wird zwar sein ganzes Gas, was Europa seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr will, in China los und bekommt so auch das nötige Kleingeld für eben jenen Krieg. Aber ist denn dieser Putin-Besuch so dicht hinter dem Trump-Besuch nicht eine Provokation für uns? Und was wird da eigentlich zwischen Russland und China besprochen?
Ja, das ist zunächst einmal offensichtlich ein Routinebesuch. Der hat nur die zeitliche Nähe zu Trump, weil Trump seinen eigenen Besuch wegen des Iran-Krieges verschoben hat.
Und auch China braucht Öl, das es durch den Iran-Krieg nun etwas schwerer und vor allem etwas teurer bekommt. Professor Sandschneider, wie lässt sich dieses russisch-chinesische Verhältnis heute Morgen beschreiben?
Alles, was an Öl und Gas nach China fließt, die ganze Infrastruktur zahlt Russland, den Preis bestimmt China. Da hat sich geopolitisch etwas fundamental verändert. Aus dem alten Herzland Russland ist ein Juniorpartner Chinas geworden.
Ist China also der oberste Boss, nicht nur der Russen, sondern auch in der Geopolitik? Wer ist dieser Xi heute? Ein neuer Hegemon?
Er ist nicht der Hegemon, aber er ist auf der obersten Ebene angekommen, dort, wo er hin wollte.
Fest steht, das amerikanische Decoupling, also die Entflechtung von China und Amerika, tja, das findet erstmal nicht statt. Die USA und das Reich der Mitte sind wieder enger beieinander. Das ist doch für den Weltfrieden eine gute Nachricht. China will, was Amerika auch will, Geschäfte machen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Zoe Meyer ist Bundestagsabgeordnete für die Grünen aus Baden-Württemberg. Ein Bundesland, wo Grüne und CDU gemeinsam regieren, nicht erst seit gestern. Wie sie auf Schwarz-Grün im Bund blickt, das jetzt gleich.
In der aktuellen Konstitution mit einem Friedrich Merz, der selber keinen Plan hat, wo er hin will, würde ich mal sagen, wäre eine Regierung mit den Grünen auch nicht besonders erfolgreich.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, warum die amerikanische Staatsanleihe so teuer ist wie lange nicht. Und tja, wir schauen gnädig auf die falschen Zukunftsprognosen von wirklich klugen Köpfen. Sie gehört zu den jüngeren Gesichtern der Grünen im Deutschen Bundestag. Eine Frau mit ansteckender Fröhlichkeit, ein, würde ich sagen, politisches Naturtalent. Ihr Name Zoe Meyer. Die 30-jährige Abgeordnete aus Karlsruhe, die bereits als 26-Jährige in den Bundestag einzog, ist eine promovierte Ingenieurin mit Schwerpunkt Klimaschutz im Gebäudesektor. Zweimal direkt gewählt in Karlsruhe und, das ist gerade für die Grünen, alles andere als selbstverständlich. Nur 12 ihrer Abgeordneten haben aktuell ein Direktmandat. Alle anderen ziehen, Sie kennen das, über die Liste ein. Über diese Direktkandidatur, diese zweifache erfolgreiche Direktkandidatur, wollte ich mit ihr sprechen. Wie schafft man es eigentlich, einen Wahlkreis gleich zweimal direkt zu holen? Wie blickt sie eigentlich auf Schwarz-Grün? Eine Konstellation, die ja in ihrem Heimatbundesland in Baden-Württemberg unter Führung der Grünen seit Jahren funktioniert. Aber wie realistisch ist das Ganze auch im Bund? Ihre Sicht, die hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Zoe Meyer.
Hallo.
Man kann seine Stadt ja nicht gewinnen als direkt gewählter Abgeordneter, wenn man nicht, sagen wir mal, das Herz am rechten Fleck, das ist das eine, aber auch das Ohr an der richtigen Stelle hat. Also kurz gesagt, ich wollte Sie fragen, was sprechen die Leute in Karlsruhe? Wie geht's denen? Was sind deren Gefühle?
Ja, Menschen in Karlsruhe sprechen erstmal badisch. Ich muss sagen, mein Dialekt ist leider nicht so ausgeprägt, aber die Gefühle in Karlsruhe, glaube ich, sind gerade an sehr vielen verschiedenen Stellen. Also wenn wir uns mal die Bundespolitik angucken, solche Themen wie Krieg und Frieden beschäftigen viele Menschen dort, ja gerade auch die junge Generation an den Universitäten, an den Hochschulen. Es ist immer wieder ein Thema, was aufkommt, wo man sich auch fragt, wie sieht denn eigentlich Deutschland, wie sieht Karlsruhe in 5 bis 10 Jahren noch aus? Sind wir eine lebenswerte Stadt? Ja, wirtschaftliche Themen spielen auch eine Rolle, eben auch gerade für eine jüngere Bevölkerung, die top ausgebildet ist und sich dann fragt, wie geht's weiter. Aber wir merken, dass auch gerade die ökologischen Themen, die Klimaschutzthemen absolut präsent sind und auch verbunden mit vielen alltagstauglichen Themen wie bewege ich mich in der Stadt? Also auch Karlsruhe ist immer noch eine Fahrradhauptstadt in Deutschland, wo super viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und man merkt einfach tagtäglich, ja, dass es eine grüne Stadt ist, die eben auch grüne politische Themen umsetzt und lebt.
Na gut, in Baden-Württemberg regieren die Grünen nicht erst seit gestern. Nordrhein-Westfalen regieren sie mit, nicht erst seit gestern Schleswig-Holstein. Gibt es da Erwartungen, gibt es da Hoffnungen, dass das, was da funktioniert mit CDU und Grünen, dass das auch in Berlin funktionieren könnte? Ist das das, was die Karlsruher sich wünschen?
Ihnen? Das haben die Karlsruher jetzt tatsächlich überhaupt noch nicht angesprochen. Ist aber ja irgendwie eine Debatte, die in dieser Woche so langsam ein bisschen aufkommt. Und ich glaube auch etwas durch die Verzweiflung der CDU auf Bundesebene getrieben, die gerade merken, okay, in dieser Regierung läuft es nicht so richtig. Ein Phänomen, was ich gerade auch bei der CDU wahrnehme, ist, man möchte sich dann sehr gerne auch nicht so sehr mit den eigenen Problemen auseinandersetzen und schiebt sehr gerne auf den Koalitionspartner. Und der Take, den ich gerade bei der CDU auf Bundesebene massiv wahrnehme, ist natürlich zu sagen, die SPD ist an allem schuld, was gerade hier nicht funktioniert. Meine These ist, es ist an dieser Stelle nicht primär die SPD, die hier die Probleme macht.
Sondern Friedrich Merz?
Also ich finde, Friedrich Merz ist ein extrem problematischer Kanzler, so wie er gerade performt. Also sowohl die absolut fehlende Empathie, die er an vielen Stellen beweist, also wenn es dann auch um Alltagsprobleme von Menschen geht, die er überhaupt nicht so aufnehmen kann, wahrnehmen kann, also woher er zum Teil wirklich auch spöttische bis abwertende Kommentare raushaut.
Und also das heißt, also dem entnehme ich das mit Friedrich Merz, wäre Schwarz-Grün eher ein Hirngespinst, richtig?
Also ich würde mal grundsätzlich sagen, eins der großen Probleme, was diese Regierung hat, ist, dass konzeptionell irgendwie überhaupt gar nichts zu spüren ist. Also was hat die Regierung bis jetzt gemacht? Einen Haufen Wahlgeschenke ausgeteilt. Wir gucken uns mal den Agrardiesel an. Wir gucken uns die Gastrosteuer an. Wir gucken uns diese 17 Cent Tankrabatt an, die irgendwie überhaupt nicht wahrnehmbar sind. Aber was ist denn an Reformen passiert?
Also, kapitalmarktgedeckte Rente wird immerhin ein Einstieg versucht.
Ja, also, versucht. Also ich habe jetzt noch nicht wahrgenommen, dass selbst die Wirtschaftsexperten, hat denn irgendjemand gesagt, das ist jetzt hier der große Umbruch für die Rente und die Rente ist sicher hier. Das ist das Konzept, was uns in Deutschland auf den richtigen Weg bringt.
Was würden Sie denn machen? Das wäre doch mal interessant. Das Thema Rente betrifft Sie ja mehr als Friedrich Merz tatsächlich. Der hat bei allem Respekt ja seine besten Jahre hinter sich. Aber für Sie, Ihre Generation, wie stellen Sie sich das mit der Rente vor, die Sanierung unseres schönen Rentensystems?
Glaube ich, dass wir eine Rentenversicherung für alle brauchen, also eine Bürgerversicherung, also auch Abgeordnete und Co., auch Selbstständige sollten in ein Solidarsystem einbezahlen und niemand sollte sich da rausnehmen. Wir wissen aber auch, das wird wahrscheinlich nicht alleine ausreichen. Deswegen muss man sich natürlich über grundsätzliche Reformen schon Gedanken machen. Arbeitsmigration ist ein Thema, was für mich gerade überhaupt gar nicht mehr so präsent ist im politischen Umfeld. Dabei wird halt total unterschätzt, wie wichtig es eigentlich ist, dass wir gerade die Migration und die qualifizierten Fachkräfte hier weiterhin herbekommen.
Ich würde sagen, die Migration in den Arbeitsmarkt, ja, darüber hatten wir eine Diskussion in den letzten Tagen, die in den Sozialstaat nicht, also an die Ausgabeschalter eher nicht, aber da, wo Beiträge am Ende gezahlt werden, das wär sinnvoll. Und das meinen Sie, diese Migration?
Unbedingt. Also auch das wäre ein wichtiger Ansatz, um einfach stabile Arbeitskräfte im Markt zu haben.
Und der Kapitalmarkt, die Börse, der Kapitalismus. Muss der Kapitalismus nicht auch? Sind die Grünen noch eine antikapitalistische Partei oder sind sie eine Börsenpartei jetzt?
Also wahrscheinlich gibt es da auch unterschiedliche Perspektiven bei uns in der Partei. Und das ist ja auch sinnvoll. Also, wer
aber
sollte
Ihre?
Denn?
Jetzt reden wir über Ihre. Ja, haben Sie Aktien?
Ich würde den Kapitalmarkt nicht verteufeln. Und ja, ich habe auch ETFs. Also
sehr gut.
Ist eine gute Sache, würde ich sagen. Sollte man auf jeden Fall auch mitdenken. Also für die private Altersvorsorge.
Zu der Frage der Regierungsfähigkeit, in dem Fall ja auch die der CDU sozusagen aus grüner Sicht. Geht da was? Ist das eine Vision? Denn die Union denkt ja deswegen darüber nach, weil es mit der SPD, man hat so das Gefühl, ein bisschen bergab geht, dass dann ein Sichtum begonnen hat, das man möglicherweise nicht stoppen kann.
Ja, also wie gesagt, in der aktuellen Konstitution mit einem Friedrich Merz, der selber keinen Plan hat, wo er hin will, würde ich mal sagen, wäre eine Regierung mit den Grünen auch nicht besonders erfolgreich. Sondern für mich ist an dieser Regierung gerade sehr viel Führungsversagen zu erkennen, wenig Plan, wenig Konzept. Und ich denke eigentlich auch, dass die CDU Potenzial hätte, auch mit der SPD näher zusammenzukommen.
Und wenn Sie, jetzt spinnen wir richtig mal los, wenn Sie, Zoe Meyer, Kanzlerin wären. Was wäre die eine Sache, die Sie wirklich am nächsten Morgen ändern würden in Deutschland?
Es wäre nicht eine Sache. Also es ist ja an so vielen Fronten was zu machen in Deutschland. Und es sind ja No-Brainer, in welchen Bereichen wir die großen Maßnahmen brauchen. Im Bereich der Wirtschaft und wie kommen wir da voran, bräuchten wir einige Maßnahmen. Im Bereich Klimaschutz ist jetzt ja leider wieder total auch vom öffentlichen Bild verschwunden oder an vielen Stellen nicht mehr ganz so präsent, wie das in den letzten Jahren noch war. Müssen wir auch vorankommen. Übrigens ja auch, Klimaschutz ist ein Thema, was mit Sicherheitspolitik und langfristiger Wirtschaftspolitik hervorragend zusammenpasst. Das sehen wir ja gerade in der aktuellen Situation sehr, sehr gut. Und im Bereich sozialer Zusammenhalt und auch Umverteilung von Mitteln müssen wir auch was tun.
Gut, das ist ein großes Programm, aber was wäre so eine Sache? Der Trump hat ja angefangen und hat eine Menge Executive Orders gemacht. Das funktioniert in Deutschland nicht so, aber was wäre so, so diesen Tierschützerin, wäre das die Befreiung aller Kälber aus den Ställen? Wäre das so eine Geschichte? Irgendwas, was vielleicht nur eine Zoe Meyer machen kann?
Nur ich? Okay, dann ist die Frage explizit auf Ernährungspolitik und Tierschutz gemünzt. Also ich würde sagen, gesunde Ernährung ist ein Thema, was wahnsinnig unterschätzt wird, auch für das langfristige Lebensglück. Ich würde mal sagen, ein gesundes, kostenfreies und leckeres Schulessen in allen Schulen und zwar ja, beitragsfrei, damit alle Kinder da auch schon mal ein gutes Essverhalten lernen.
Ich glaube, beitragsfrei und auch fleischfrei?
Also ich würde mal sagen, DGE-Standards wäre eine gute Sache.
Was ist das denn?
Also die DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Ja. Die orientiert sich an der Wissenschaft und eben nicht an irgendwelchen ideologischen Kulturkämpfen, die gerade rumgehen. Und die zeigt auf, wie Kinder sich anständig ernähren können. Daran sollte man sich orientieren. Aber wichtig wäre es mir natürlich auch, dass es immer auch eine vegane Alternative in den Schulen gibt und dass wir insgesamt das vegane, vegetarische Angebot besser machen.
Wer ist Zoe Meyer in einem Wort? Wenn Sie für sich selber nur ein einziges Wort, wir haben so viele schöne Worte draußen. Was ist das eine Wort, das Sie definieren könnte?
Darf ich die Frage zurückstellen, um mir Inspiration zu holen? Was würden Sie denn sagen?
Also das Wort für mich und für den Journalismus wäre Unabhängigkeit. Ich glaube, ohne Unabhängigkeit, das ist die Schlüsselvokabel, aus der sich alles weitere ableitet. Für den Journalist, für mich.
Okay, das ist gut. Jetzt muss ich auch nachdenken.
Nachdenken ist gar nicht verboten, finde ich.
Ich würde auf jeden Fall eine Form von Optimismus einbauen in dieses Wort oder vielleicht bedingt optimistisch. Also für mich ist einer der Kerngedanken der Politik und auch das, was mich immer so antreibt, ein gewisser Optimismus nach vorne. Mhm. Gerade viele im politischen Umfeld malen ja zu einer Schwarzmalerei und Deutschland wird runtergeredet und alles wird irgendwie an vielen Stellen runtergeredet und manchmal hat man das Gefühl, die Welt geht irgendwie übermorgen unter. Das teile ich nicht und ich glaube auch, Politik funktioniert nur dann, wenn man mutig ist und wenn man auch Lust darauf hat, eine Zukunft zu gestalten, an die man glaubt. Und das, würde ich sagen, zeichnet mich schon an vielen Stellen aus. Ich bin auf jeden Fall bedingt optimistisch, weil ich glaube, wenn man jetzt richtige Maßnahmen auf den Weg bringt, dann kann die Zukunft besser werden, als sie heute ist.
Der Weltuntergang wird verschoben. Vielen Dank, Zoe Meyer.
Danke sehr.
Bei den Elefanten im Dschungelbuch, da funktioniert das mit der Führung besonders einfach. Der Oberelefant marschiert vorne weg und der Rest hinterher und singt dabei ein lustiges Lied. Außerhalb des Dschungels gehört mehr zu gutem Leadership. Im nächsten Pioneer Bootcamp erfahren Sie, wie Führung unter Druck funktioniert. Führungscoach Linda Becker zeigt Ihnen, wie Sie als Unternehmerin und Unternehmer cool bleiben, wenn die anderen heiß laufen und Sie das Richtige tun, auch wenn es um Sie herum etwas turbulent wird. Im Kern geht's bei diesem Bootcamp von Pioneer um drei Dinge. Ein präziser Blick auf das eigene Führungsverhalten unter Druck. Zweitens um mehr Klarheit in Situationen, in denen es keine eindeutigen Lösungen gibt. Und dann gibt's konkrete Ansätze. Drittens für ruhige und daher, genau daher, wirksame Führung. Am 25. und am 26. Juni findet das Ganze statt und zwar in München. Kompakt und sehr intensiv. Alle Infos in den Shownotes. Ich wünsche viel Erfolg, weil das Land braucht sehr vieles, wie wir wissen, vor allem aber gute, belastbare, kreative Führungskräfte.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Staatsanleihen in den USA auf neue Rekordhöhen gestiegen. Anne Schwedt in New York erklärt uns jetzt die Hintergründe und auch die Reaktionen der Anleger darauf. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Bewegung am Anleihenmarkt ist echt heftig. Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen ist auf gut 5,18% geklettert und damit so hoch wie seit fast 19 Jahren nicht mehr. Auch die wichtigen 10-jährigen Papiere, die ja etwa für zum Beispiel Hypotheken oder Autokredite ja den Ton angeben, liegen mit rund 4,7% auf dem höchsten Stand seit Anfang 2025. Dahinter steckt vor allem jetzt die Sorge, dass die Inflation wegen der gestiegenen Ölpreise wieder anzieht. Viele Investoren stellen sich deshalb inzwischen eher auf einen weiteren Zinsschritt der Notenbank nach oben ein, anstatt auf die erhofften Zinssenkungen. An der Börse sorgt das natürlich für richtig Gegenwind. Höhere Renditen machen Anleihen als Alternative zu Aktien nämlich attraktiver und drücken vor allem auf die hochbewerteten Wachstums- und Tech-Werte. Der S&P 500 hat deshalb den dritten Tag in Folge nachgegeben. Auch Nasdaq und Dow Jones sind klar im Minus aus dem Handel gegangen, genauso Gold und Silber. Man spürt gerade hier richtig, dass Anleger Gewinne sichern und vorsichtiger werden und sehr genau hinschauen, ob die 30-jährige Rendite Richtung 5,25% geht und vielleicht sogar darüber hinaus. Denn das könnte eine breitere Korrektur an den Aktienmärkten auslösen, Gabor.
Und dann, Anne, geht ja die Berichtssaison weiter. Die Kette der Heimwerkermärkte von Home Depot hat neueste Zahlen rausgebracht. Wie sehen die aus?
Ja, die Zahlen fallen auf den ersten Blick tatsächlich besser aus als gedacht. Home Depot hat im Quartal etwas mehr umgesetzt und verdient, als die Analysten erwartet hatten. Der Umsatz ist knapp 5% gestiegen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag leicht über den Prognosen. Gleichzeitig bestätigt der Konzern seinen Ausblick für das Gesamtjahr und stellt weiter ein moderates Wachstum in Aussicht. Spannend ist aber, was dahinter steckt. Der klassische Heimwerkerkunde hält sich bei den großen Renovierungen weiter zurück. Teure Projekte werden verschoben und die Zahl der Einkäufe geht sogar leicht zurück. Wachstum kommt vor allem über höhere Preise und über das Geschäft mit Profikunden wie Dachdeckern und Installateuren, das Home Depot mit milliardenschweren Zukäufen ausbaut. Unterm Strich zeigen die Zahlen also, der Hausbesitzer in den USA ist finanziell noch erstaunlich robust, aber die Unsicherheit durch hohe Zinsen und den schwachen Immobilienmarkt bremst die ganz großen Vorhaben dann doch aus, Gabor.
Alles klar, Anne, dann verabschieden wir dich feierlich in den wohlverdienten Urlaub. Erhol dich gut und vielen Dank schon mal bis dahin für unsere tolle Zusammenarbeit. Bis bald.
Danke dir und bis bald.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet einer der genialsten Erfinder aller Zeiten sich vor genau 100 Jahren zu einer grandiosen Fehlprognose hat hinreißen lassen. Thomas Edison, der Erfinder der elektrischen Glühbirne und des kommerziellen Stromnetzes, der technischen Aufnahme auch von Akustik und von Tönen, dieser Mann also, gab 1926 der New York Times ein Interview. Und darin teilt er mit, dass er nicht glaube, dass die Technologie des Tonfilms Einzug halten würde in amerikanischen Kinos. Zitat Thomas Edison: Amerikaner brauchen eine ruhige, entspannte Stille im Kino. Was für ein Irrtum. Schon ein Jahr später revolutionierte ein Tonfilm das Kinoerlebnis, und zwar für alle Zeit. The Jazz Singer hieß der Film über einen jungen Kerl, der gegen den Herrn Papa rebellierte, tja, um Jazzsänger zu werden. Aber Thomas Edison ist nicht der Einzige mit solchen Fehlprognosen. Lee DeForest war ein amerikanischer Erfinder und der behauptete Ende der 50er, eine Reise zum Mond sei technisch unmöglich. Das gäbe es nur in Jules Verne-Romanen. Die Mission Apollo 11 strafte ihn bald schon Lügen. Thomas Watson ist der Chef von IBM. Der hat sich auch granatenmäßig getäuscht. Im Jahr 57 war das. Da sagt er, Zitat, ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt. Heute trägt jeder so ein Ding in der Tasche. Und dann ist noch zu reden über Simon Newcomb, ein kanadischer Astronom, der behauptete 1903 voller Überzeugung, Zitat, mit Maschinen durch die Luft zu fliegen,
ist absolut unmöglich. Tja, nicht mal 2 Jahre später hob dann das erste Flugzeug ab. Und die Musik, tja, die eilte hinterher im Sauseschritt. Ich wünsche Ihnen einen großartigen, einen visionären Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Und ich düse, 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 düse im Sommer.